Jeder Erfolg hat seinen Preis. Lange blieb ich allerdings nicht auf Wolke 7. Jetzt ging's ans Eingemachte. Umgelte hatte festgestellt, dass es Lichtreflexionen auf meinen Schneidezähnen gab, die so aussahen, als habe ich da eine unschöne Lücke. Tatsächlich waren zwei Zähne nicht ganz gerade, sondern leicht zueinander gekippt. Das durfte doch wohl nicht wahr sein. An zwei Zähnen sollte alles scheitern? Schon sah ich meine Felle davonschwimmen. Aber Umgelter versicherte mir, ein guter Zahnarzt würde das mit Kronen schon richten können. Wie bitte? Ich sollte gesunde Zähne über Kronen lassen? Nun ja, versuchte er mich zu beruhigen, Sie wären nicht der Erste im Filmgeschäft. Ein weiterer Tiefschlag sollte folgen. Sie können doch reiten, oder?
Nein. Wieso?
Tja, also, dieser Robert, so heißt die Rolle, die Sie vielleicht spielen werden, muss reiten wie der Teufel. Glauben Sie, Sie könnten das lernen?
Ich wurde blass.
Was sollte ich sagen? Ich hatte panische Angst vor Pferden, seit ich als Kind gesehen hatte, wie ein durchgehender Ackergaul den Bauern hinter sich her zu Tode geschleift hat. Ich stotterte, wusste nicht, was ich sagen sollte. 1000 Bilder gingen mir durch den Kopf, war mir doch klar, was alles abhängen konnte von meiner Antwort. Dann gab ich mir einen Ruck, blickte Fritz Umgelter fest in die Augen und sagte, »Ich kann zwar noch nicht reiten, aber ich werde alles daran setzen, es so zu lernen, wie es die Figur des Robert erfordert.« Eine lange, eine unendlich lange Pause entstand.
»Gut, wir werden sehen.«
Ich versuchte, in seinem Gesicht zu ergründen, was das zu bedeuten habe, aber Umgelter ließ mich im Ungewissen. Wir plauderten noch ein wenig über dies und das heißt, ich plauderte nicht, sondern gab kleinlaut Antworten auf Fragen nach meinem Leben. Dann erhob sich Umgelter und reichte mir die Hand. »Das reicht für heute. Überlegen Sie sich alles nochmal. Morgen kommt der andere Anwärter auf die Rolle und dann sehe ich klarer. Wir geben Ihnen zeitnah Bescheid. Schlafen Sie gut.«
»Gut schlafen. Keine Rede konnte davon sein. Die ganze Nacht lag ich da und grübelte. Hatte ich was falsch gemacht? War ich zu zögerlich wegen der Zähne? War ich nicht glaubwürdig, mit meiner Zusicherung reiten lernen zu wollen wie der Teufel? Wie würde sich mein Konkurrent schlagen?« Ich fühlte mich wie im Fegefeuer geschmort, wenn bloß nicht auch noch die Hölle auf mich wartet.
Zurück in Augsburg warteten zwei harte Tage zwischen Hoffen und Bangen auf mich. Ich fieberte dem Anruf aus Frankfurt entgegen. Was, wenn er eine Absage brachte? Alles Träumen von einem großen Schritt in meiner Karriere sich in Luft auflöste? Zum ersten Mal erlebte ich, was ich noch sehr oft erleben würde und was zum Leben eines jeden Schauspielers gehört. Die qualvollen Stunden des Wartens auf eine Entscheidung des Regisseurs oder einer Produktion, ob du die Rolle bekommst oder nicht.
Der erlösende Anruf. Das Telefon wollte einfach nicht läuten. Dann endlich das ängstlich herbeigesehnte Klingeln. Jetzt nur die Nerven bewahren.
»Solbach, ja, bitte?« »Hier ist der Hessische Rundfunk. Ich verbinde Sie mit Herrn Umgelter.« Ich wagte kaum zu atmen. Dann die mir schon vertraute Stimme von Fritz Umgelter. »Wir haben uns für Sie entschieden, Herr Solbach. Sie sind es, wenn Sie wollen.« Und ob ich wollte, was für eine Frage! Ich hätte es hinausschreien mögen. Aber ich bewahrte die Fassung. »Wir schicken Ihnen die Drehbücher. Bezüglich der Gage und der Termine wendet die Produktion sich an Ihre Agentur.«
»Ja, gut, natürlich.« Mir stockte der Atem.
»Und was Ihre Reitkünste betrifft, wir besorgen Ihnen einen Pferdemaster, der mit Ihnen arbeitet. Mindestens 4 Wochen, jeden Tag. Der hat auch schon andere Kollegen aufs Pferd gebracht, glauben Sie mir. Sie müssten sich nur die Zeit dafür nehmen. Und vergessen Sie nicht Ihre Zähne. Ich freue mich aufrichtig auf Sie. Es wird alles gut. Wir bleiben in Kontakt.« Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Auf jeden Fall brauchte ich erst mal ein Bier. Und setzen musste ich mich. Auf was hatte ich mich da eingelassen? Mein noch nicht sonderlich stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein stellte alles in Frage. Würde ich dem Anspruch eines Fritz Umgelters überhaupt gewachsen sein? Und was, wenn nicht? Eine gewisse Panik machte sich breit, angesichts der vielen Probleme, die vorher gelöst werden müssten
und der unvorhersehbaren Konsequenzen, die sich aus einem solchen Sprung ins kalte Wasser ergeben würden. Aber vielleicht würde mein Intendant ja gar nicht so lange auf mich verzichten wollen. 4 Monate plus einen Monat fürs Reittraining? Vertrag war schließlich Vertrag. Dann gäbe es für mich gar nichts mehr zu entscheiden. Der Druck auf die Brust ließ etwas nach. Sollte doch das Schicksal entscheiden. Schließlich hatte es mich ja auch in diese eigentlich beneidenswerte und von vielen Kollegen sehnlichst herbeigewünschte Situation gebracht. Also erstmal ein Termin beim Intendanten. Nein, er bestand überhaupt nicht auf Vertragserfüllung. Fast könnte es scheinen, er war froh, mich eine Zeit lang los zu sein. Da war es wieder, mein labiles Selbstbewusstsein. Im Gegenteil, er war stolz darauf, ein Ensemblemitglied an seinem Theater zu haben, für das sich ein Fritz Umgelter interessierte. Er fing gleich an seinem Spielplan herumzubasteln und zu überlegen, wie er mich aus den Stücken, in denen ich vorgesehen war, heraushalten konnte. Auf keinen Fall wolle er sich einem solchen Karrieresprung und der so hoffnungsvollen Entwicklung eines jungen Schauspielers in den Weg stellen. Es gibt kein Zurück. Ja, wenn das so war, musste ich mich wohl all den Schwierigkeiten, die auf mich warten würden, stellen und dem Ruf des Schicksals folgen. Meine Kollegen und der Regisseur, mit dem ich gerade an einem neuen Stück arbeitete, freuten sich keineswegs über diese Entwicklung. Zum ersten Mal spürte ich am eigenen Leib, wie Missgunst und Neid oft bereit sind, die Fassade der Kameradschaft zu durchbrechen. Besonders der Regisseur ließ bei der obligatorischen Kritik im Anschluss an jede Probe kein gutes Haar an mir. Manchmal kam ich mir vor wie ein Anfänger oder schlimmer, wie ein Versager. Ich brauchte all meine Kraft, um mich innerlich dagegen zu wehren und mir zu sagen, du kannst mich mal. Inzwischen waren die Drehbücher bei mir angekommen. 3 Stück an der Zahl. Sollte es doch ein Dreiteiler werden, nach dem erfolgreichen Roman von Sandra Paretti, Der Winter, der ein Sommer war. Sofort versenkte ich mich mit glühenden Wangen und roten Ohren in die Lektüre. Meine Rolle, Robert von Hainau, war groß. Nein, sie war riesig. Sie war eine der Hauptrollen. Eine tolle Rolle. Aber wieder beschlichen mich Zweifel, ob ich das alles schaffen würde. Aber ein Zurück gab es nicht mehr. Meine Agentin, Frau Dietrich, hatte schon verhandelt und der Vertrag lag bei ihr auf dem Tisch. Als sie mir die Gage sagte, rutschte mein Herz von Neuem in die Hose. 12.000 D-Mark für 4 Monate Drehzeit. Eine gigantische Summe für mich. Bekam ich doch in Augsburg nur eine Monatsgage von 800 Mark. Und das war eigentlich schon ganz gut, verglichen mit meinen 300 Mark zu Anfang in Oberhausen. Aber 2 riesigen Problemen musste ich zu Leibe rücken. Meine Angst vor Pferden und einen Zahnarzt zu finden, der bereit war, meine eigentlich gesunden Zähne gerade zu rücken. Beim Zahnarzt. Und das freiwillig. Ich hatte einen Zahnarzt in Augsburg, zu dem ich regelmäßig zur Kontrolle ging. Also war er mein erster Ansprechpartner. Als ich ihm so vorsichtig wie möglich mein Anliegen vorgetragen hatte, sah er mich an, als hätte ich ihm einen unsittlichen Antrag gemacht, was es bei Licht betrachtet ja auch war. Ob ich von allen guten Geistern verlassen sei, ihn zu bitten, 2 gesunde Schneidezähne anzuschleifen und zu überkronen. Ich hätte wohl noch nie etwas vom Eid des Hippokrates gehört. Doch, das hätte ich, versicherte ich ihm und erzählte ihm die ganze Geschichte und was alles davon für mich abhinge. Schauspieler hätte er immer schon für verrückt gehalten, aber das schlüge dem Fass den Boden aus. So redete er auf mich ein und versuchte mich von dieser, nach seinem Dafürhalten, idiotischen Idee abzubringen. Erst als er spürte, wie ernst es mir war, lenkte er allmählich ein, beruhigte sich und überlegte hin und her. Über die Risiken habe er mich aufgeklärt, versicherte er sich selbst. Ich müsse ihm aber noch unterschreiben, dass ich die Behandlung bei vollem Bewusstsein und nach ausgiebiger Aufklärung seinerseits gewollt habe. Nachdem wir diesen juristischen Akt vollzogen hatten, bekam ich einen Termin. Und schon bald lag ich auf seinem Stuhl mit offenem Mund und ließ mich seiner Ansicht nach verstümmeln. Als Ergebnis sah ich tatsächlich etwas verändert aus. Mehr als 20 Jahre jeden Tag mindestens 2-mal in den Spiegel zu schauen, hinterlässt Gewohnheitsspuren. Aber wenn dafür die Scheinwerfer keine Zahnlücke mehr in mein Gesicht zaubern würden, sollte mir das recht sein. Und wenn ich heute sehe, was die Menschen alles an sich verändern lassen, kommt mir mein Eingriff von damals als lässliche Sünde vor. Den ersten Punkt von Umgelters Bedingungen hatte ich erfüllt. Jetzt galt es noch, mir Reitkünste anzueignen, die ich für die Rolle des Robert von Hainau brauchen würde. Dafür hatte die Produktion schon die entsprechenden Vorbereitungen getroffen. Aber im Theater hatte ich noch eine letzte Verpflichtung. Die Proben zogen sich hin, ich wurde weiter vom Regisseur permanent kritisiert und manchmal wäre ich am liebsten schreiend weggelaufen. Endlich gab es die Premiere von Maxim Gorkis »Nachtasyl«. Michael Mendel, ein von mir bis heute geschätzter Kollege, spielte die Hauptrolle. Ich hatte einen verarmten Adligen inmitten von heruntergekommenem Gesindel zu spielen und entgegen der oft ungerechten Behandlung durch den Regisseur fand mein Spiel beim Publikum und der Presse durchaus wohlwollende Zustimmung. Auch wenn der Regisseur das seiner konsequent harten Probenarbeit zuschrieb, empfand ich es als Genugtuung und es machte mir Mut für das vor mir Liegende. Ich lerne reiten. Und wie? Der Hessische Rundfunk hatte einen Reitstall in der Nähe von München angemietet und einen Pferdemaster aus der Tschechoslowakei engagiert, mit dem Umgelter schon oft zusammengearbeitet hatte und den er mir ja auch schon in Frankfurt ans Herz gelegt hatte. Also machte ich mich auf den Weg nach Gröbenzell, gespannt, was da wohl auf mich zukommen würde. Ich war wild entschlossen, mir keine Blöße zu geben und alles zu tun, um das Vertrauen, das in mich gesetzt wurde, nicht zu enttäuschen. Der Pferdemaster, František, war ein Rittmeister der alten Schule. Respekteinflößend, unerbittlich in seinen Forderungen, aber nicht unsympathisch. Natürlich offenbarte ich ihm gleich meine Angst vor Pferden. Nach der Schilderung meines traumatischen Kindheitserlebnisses versicherte er mir, dass es sich trotz des tragischen Ausgangs nicht um ein aggressives Verhalten des Pferdes gegen den Bauern gehandelt habe. Irgendetwas musste das Tier erschreckt haben und so den natürlichen Fluchtreflex ausgelöst haben. Niemals würde ein Pferd einen Menschen angreifen. Es gehe darum, dem Tier Vertrauen einzuflößen, zu zeigen, dass man es gut mit ihm meine, dass es sich auf einen verlassen könne und man damit den Fluchtreflex klein halten könne. Und schon stand ich vor einem solchen Tier. Riesig zwar, aber doch mit einem sanften Blick aus den großen Augen. »Sprich mit ihm«, forderte František mich auf. »Halte ihm deine Hand von unten vor seine Nüstern.« Ich spürte den warmen Atem und empfand so etwas wie eine Verbindung zu dem Pferd. Nein, es fühlte sich gar nicht gefährlich an. Ganz im Gegenteil. Schließlich verlangte František von mir, ich solle aufsitzen. »Wie bitte? Ja, wie denn?« Er machte es mir vor. Einen Fuß in den Steigbügel und mit einem Schwung saß er im Sattel. Dann versuchte ich es ebenfalls. Aber oh je, ich kam mir vor wie ein Sack Mehl. Da war überhaupt nichts mit Schwung. Aber František schob und drückte und endlich war ich oben. Mein Gott, war das hoch! Es war ein langer, steiniger und schmerzhafter Weg, bis auch ich sagen konnte, das Glück der Erde liege auf dem Rücken der Pferde. Tag für Tag immer im Kreis. Schritt, Trab und dann auch Galopp. 8 Stunden am Tag, 4 Wochen lang. In den Sattel kam ich inzwischen schon fast so schwungvoll wie František. Abends wurde mein geschundener Popo eingerieben und dann fiel ich regelmäßig wieder wie der anfängliche Sack Mehl ins Bett, um am nächsten Morgen erneut hoch zu Ross meine Runden zu drehen. Schließlich war es soweit, dass František Kunststücke mit mir einübte, die ich später als Robert von Hainau würde können müssen. Aus dem Stand auf ein sattelloses Pferd springen und losgaloppieren. Ohne Sattel um Zaumzeug, im sogenannten Seitenhang, seitlich am Pferd hängend loszugaloppieren oder auch ohne Zügel das Pferd nur mit den Beinen zu dirigieren. All das und noch vieles mehr lernte ich von dem unerbittlichen, fantastischen Lehrmeister. Immer mehr Spaß machte mir das, und meine Angst war langsam einer großen Liebe zu diesen wunderbaren Tieren gewichen. Die allerdings wurde eines Tages auf eine harte Probe gestellt. Ich drehte wie üblich meine Runden, als František unverhofft mit der Peitsche knallte und sie auf den Hintern meines Pferdes sausen ließ. Es tat daraufhin das, was die Natur für es vorgesehen hatte. Das Pferd ging, wie der Fachmann sagt, durch. Es raste von mir nicht mehr kontrollierbar, wie von Sinnen durch die Halle. Von einer Ecke in die andere, stoppte abrupt, warf sich herum und weiter ging es im rasenden Galopp. Dann wieder unvermittelte Stopps mit Bocksprüngen. Ich klammerte mich fest, so gut es ging, und hatte nur den einen Gedanken. Fall nicht runter, wenn du dir was brichst, war alle Mühe umsonst. Es war ein Husarenritt im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich blieb oben. Schließlich stellte František sich dem wild gewordenen Pferd in den Weg und breitete seine Arme aus. Um Gottes Willen, dachte ich, was tut er da? Aber, oh Wunder, das Pferd stand still und der Spuk war vorbei.
»Gut gemacht, mein Junge«, lobte er mich. »Absteigen! Nichts war mir lieber als das.« Zitternd und mit weichen Knien stand ich im Sand der Halle und war froh, noch heil zu sein. Aber für heute hatte ich genug. Da kannte ich František, den Unerbittlichen, aber schlecht. Aufhören komme überhaupt nicht in Frage. Ein wenig Ausschnaufen wurde mir zugestanden, aber dann wieder rauf aufs Pferd. Nur so könne ich den Schock überwinden. Genau das hatte er mir demonstrieren wollen mit dem ganzen Manöver. Das hätte auch ganz schön schief gehen können, warf ich ihm später vor.
»Ja«, sagte er in seiner unerbittlichen Art, »aber so eine Erfahrung gehöre zur Ausbildung dazu. Immer könne es passieren, dass ein Pferd scheut und durchgeht, aber nun wisse ich, wie sich das anfühlt, und dass ich es beherrschen könne. Wie recht er hatte, sollte ich tatsächlich später bei anderer Gelegenheit erleben. Danke, František.«